Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Ja, Handelskrieg ist angesagt in den USA. Der dümmste Handelskrieg aller Zeiten, schreibt das Wall Street Journal. Die Ausweitung der US-Zölle gegenüber Kanada, Mexiko und China bringen hohe Risiken mit sich, auch für die Vereinigten Staaten. Diese drei Länder machen 43% der US-Warenimporte aus. Das bedeutet, dass rund 5% des amerikanischen BIPs durch die Zölle getroffen werden. Tja, klingt nach wenig, aber bedeutet, dass letztendlich das Wirtschaftswachstum enttäuschen könnte, während gleichzeitig Inflation angefacht wird. Zudem schreibt das Wall Street Journal, Scott Bessent, der neue Finanzminister, plane das Defizit der USA, die Schulden der USA durch die Ausgabe auch von langlaufenden Staatsanleihen zu finanzieren. Vermehrt durch langlaufende Staatsanleihen. Das könnte die Gefahr anfachen, dass die Renditen langlaufender Staatsanleihen Auftrieb sehen. Auch das würde die Wall Street belasten. Wer dachte, dass die 25% Zollandrohung auf mexikanische und kanadische Waren nur Verhandlungstaktik seien, der wurde am Wochenende ziemlich enttäuscht. Dass es die Hoffnung gab, ist aber eigentlich offensichtlich, denn die Vereinigten Staaten strafen hier die großen Handelspartner ab. Und man riskiert, sich in den eigenen Fuß zu schießen. Einige Medien schreiben, dies sei der dümmste Handelskrieg aller Zeiten. Schauen wir uns das Ganze nochmal im Detail an. Es wird also 25% Zoll erhoben auf alle Warenimporte aus Mexiko und auch aus Kanada, mit Ausnahme von Energie. Hier liegt der Zoll bei 10%. Auf China wird eine Ausweitung der Zölle um weitere 10% stattfinden. Apollo Investment betont, dass damit 43% aller US-Importe, Warenimporte betroffen sind. 43%, das bedeutet also, wenn man jetzt mal die Vogelperspektive einnimmt, 11% der amerikanischen Konjunktur sind Warenimporte. 43% sind jetzt von den neuen Zöllen betroffen. Bedeutet also 5% der Wirtschaft. Das klingt erstmal nach gar nicht so viel, aber man muss bedenken, dass das reale jährliche Wirtschaftswachstum der Vereinigten Staaten in diesem Jahr gerade mal bei 2,5% liegen soll. Und dann sieht man, wie groß die Folgen tatsächlich sein können, vorausgesetzt, diese Zölle werden tatsächlich längere Zeit gehalten. Und da steht die Wall Street, wie wir alle, letztendlich mit im Dunkeln, denn Washington betont, es handelt sich nicht um einen Handelskrieg, sondern um einen Drogenkrieg. Das wirkt schon ein bisschen merkwürdig, denn gleichzeitig betont Donald Trump, man könne diese Zölle ja umgehen, wenn man in den Vereinigten Staaten produziert. Und das müsste ja dann eigentlich die langfristige Perspektive sein. Die Deutsche Bank hat mal zusammengefasst, wie hoch jetzt letztendlich die Importe, die Zölle in den USA sein werden, wenn also die Meldungen vom Wochenende an diesen Montagabend Mitternacht umgesetzt werden. In diesem Fall würden also die Zölle der Vereinigten Staaten auf ein Niveau steigen, das wir das letzte Mal in den 1940er Jahren in den Vereinigten Staaten gesehen haben. Weil die Folgen sind weitreichend, natürlich auch sehr unterschiedlich, je nach Branche. Vor allem die Autoindustrie wird ausgesprochen stark getroffen. Volkswagen produziert 43% der in den USA verkauften Fahrzeugen in Mexiko. Wir haben Nissan mit 27% ebenfalls vorne mit dabei. Wir haben dann eine Ford und eine GM und eine Stellantis mit 22% und 23%, und Ford verkauft 15% aller US-Fahrzeuge, die in Mexiko produziert wurden. Außerdem liefert Kanada 60% der Rohölimporte der Vereinigten Staaten. Die Benzinpreise in den USA dürften also auch mit entsprechend steigen. Und nein, diese Raffinerien können nicht so einfach von dem schweren Öl Kanadas umschalten. So schnell geht das nicht. Außerdem der Agrarbereich sehr schwer getroffen. 23% der landwirtschaftlichen US-Importe stammen letztendlich gesehen aus Mexiko. 63% des importierten Gemüses, 47% der Früchte und Nüsse, 83% aller Bierimporte der USA auch aus Mexiko. Also in anderen Worten, das ist ein heißes Eisen, das Donald Trump hier schmiedet, das durchaus auch auf die eigenen Füße fallen kann. Er hatte ja nun auch betont, die Zölle auf die EU werden etabliert bzw. angehoben. Man weiß noch nicht genau wann und auch nicht wie stark, aber auch dieses Thema steht im Raum. Wow, die Banken, die Wall Street zieht ein erstes Fazit. Die Trump-Administration sei womöglich doch nicht so geschäftsfreundlich, wie man gehofft hatte. So JP Morgan, Goldman Sachs mahnt, dass ohne eine Straffung des Finanzumfelds und das Verhalten der Verbraucher und Unternehmen zu berücksichtigen, dass das Ertragswachstum der Unternehmen im S&P 500 um 2-3% nach unten revidiert werden müsste. Die Bank of America spricht von Revidierungen von bis zu 8% bei den Gewinnschätzungen in diesem Jahr. Goldman sieht kurzfristig eine 5% Korrektur, RBC Capital 5-10% Korrektur und Morgan Stanley mahnt, dass sollten diese Zölle dauerhaft etabliert werden, dass die Wall Street wie das aktuell noch nicht eingepreist habe. Tja, Chaos in Washington, das muss man ganz klar sagen, und Chaos verursacht damit in weiten Teilen der Welt. So, historisch betrachtet werfen wir mal einen Blick in die Vergangenheit. 2018 hatte Trump ja auch schon Zölle umgesetzt, die geblieben sind. Tatsächlich, ja, eine Grafik der Deutschen Bank, sind die Staatseinnahmen durch Zölle während der Trump-Administration 1.0 gestiegen. Und ja, die Einnahmen des Staates dürften durch jetzt die neue External Revenue Service, also der Fiskus, der sich auf das Kassieren von Zöllen fokussiert, in der Tat Rückenwind bekommen. Man darf nur eins nicht vergessen: die Defizite sind damals trotzdem explodiert. Und wir haben in Washington insofern Chaos, dass zunehmend Republikaner und auch die Geschäftswelt Widerstand leistet gegen die Zollpolitik von Trump. Gleichzeitig fordert man mehr Ausgabenkürzungen, denn so wird die Verlängerung der Steuersenkungen, die Trump damals umgesetzt hatte, sicherlich nicht durchkommen. So, diese Grafik hatte ich schon gezeigt, aber nochmal ein Blick darauf, weil ich es wirklich spannend finde, ne, wenn also die Tarife, die Zölle vom Wochenende so umgesetzt werden, Montag, Mitternacht, werden die Zölle in den USA auf dem höchsten Niveau sein seit den 1940er Jahren. Hier nochmal eine Darstellung der Citigroup zu den aktuellen Gewinnschätzungen an der Wall Street. Das ist quasi so eine Art Citigroup US Earnings Revisions Index. Wie entwickeln sich die Revidierungen? Und wir sehen, dass die Ertragsschätzungen an der Wall Street bereits Rückenwind haben, und zwar auf dem Weg nach unten. So, ist das Ganze nun inflationär? Die Trump-Administration sagt, nein, das sei nicht inflationär, aber lassen wir doch einfach die Fakten für sich sprechen. Wir haben ja Vergleichswerte, und zwar hier von JP Morgan aus den Jahren 2019, 2020. Und hier sehen wir in der Tat, dass die Erzeugerpreise und die Verbraucherpreise durch die damals umgesetzten Zölle Rückenwind gehabt haben und steigen. Und ich meine, ein Punkt ist immer wieder spannend. Scott Bessent ist ja nun der neue Finanzminister der Vereinigten Staaten. Ob er sich vielleicht noch an seinen eigenen Satz erinnern kann, den er damals vor genau einem Jahr gemacht hat. Ich muss ganz kurz mal schauen, dass ich mir das hier kurz raussuche. Wo haben wir es? Also, Scott Bessent, Hedgefondsmanager und Milliardär, hatte selber vor genau einem Jahr geschrieben, Zitat, Zölle sind inflationär und würden den Dollar stärken. Der Dollar ist heute erneut fest. Kaum ein vielversprechender Ausgangspunkt für eine industrielle Renaissance der USA. Die Konsensmeinung an der Wall geht von einem starken Dollar aus, der durch Zölle gestützt wird. Dem widersprechen wir entschieden, O-Ton Scott Bessent vor einem Jahr. Ob sich der Finanzminister daran heute wohl noch erinnern kann, sei dahingestellt. Aber das Risiko seitens der Inflation nimmt jetzt in der Tat durchaus zu. So, schauen wir uns mal den S&P an, beziehungsweise den amerikanischen Aktienmarkt. Wie lief der eigentlich damals in Reaktion auf die Zölle? Hier sehen wir mal den S&P und wir sehen die ersten Tarife, die 2018, die ersten Zölle, die 2018 etabliert wurden. Die Wall Street reagierte damals ebenfalls mit einer sehr starken Volatilität, genauso wie wir es heute sehen. Es gibt allerdings einen maßgeblichen Unterschied. Die Bewertung heute ist wesentlich höher und auch die Gewichtung von US-Aktien in Portfolien ist ebenfalls wesentlich höher. Am Rande bemerkt, wenn man sich die saisonalen Trends mal anschaut, seit 1950 ist der Februar nach der Amtseinführung ein besonders schwacher Monat. Und man muss hier ein bisschen aufpassen, weil wir historisch betrachtet, das bringt dieser Chart hier sehr schön zum Ausdruck, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte des Februars für gewöhnlich mehr Gegenwind sehen bei den saisonalen Trends. So, es gibt noch eine Story, auf die ich hinweisen möchte, in diesem Fall im Wall Street Journal. Und zwar wird hier geschrieben, dass Scott Bessent, der US-Finanzminister, in Erwägung zieht, die Finanzierung der Vereinigten Staaten zukünftig mehr durch langlaufende Staatsanleihen auf die Beine zu stellen. Janet Yellen, die Finanzministerin unter Biden, hat genau das Gegenteil gemacht. Sie hat vor allen Dingen kurzlaufende Anleihen platziert, um die Renditen am langen Ende nicht nach oben zu treiben. Sollte Scott Bessent das tatsächlich tun, steigt das Risiko, dass die Renditen am langen Ende weiter steigen werden. Jetzt wird diese Woche wieder ausgesprochen spannend, nicht nur wegen der Zollthematik. Wir haben in dieser Woche einige Wirtschaftsdaten, die sehr wichtig sein werden, angefangen mit dem Januar-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Der Dezember war ja nun viel stärker als erwartet. Da rechnete man schon mit einer Abkühlung, die nie kam. Jetzt rechnet man wieder mit einer Abkühlung. 158.000 Jobs sollen geschaffen worden sein. 256.000 waren es im Dezember. Der Freitag wird also sehr wichtig sein. In der Zwischenzeit haben wir den ISM-Einkaufsmanager-Index für die Dienstleister für den Januar am Mittwoch. Auch sehr wichtig und vor allen Dingen hier die Inflationskomponente. Wir haben am Dienstag dann den JOLTS für den Dezember, also wie viel unbesetzte Stellen. Die November-JOLTS waren überraschend stark, sind also deutlich gestiegen, mehr offene Jobs, als die Wall Street erwartet hatte. Und dann an diesem Montag haben wir bereits die ISM-Daten für die Industrie. Also diese Woche wird es in sich haben. Im Wochenverlauf wird auch das Finanzministerium melden, wie man sich plant zu finanzieren. Auch das wird die Anleihen maßgeblich mit beeinflussen. So, auf der Unternehmensseite gibt es auch einige Highlights. Wir haben heute Abend die Zahlen von Palantir, von NXP Semiconductor. Wir haben am Dienstag dann PayPal und Spotify, Pfizer und Pepsi. Alle Dienstag vor dem Opening der Wall Street, Dienstagabend, haben wir dann AMD. Die Aktie wurde sehr geprügelt in den letzten Wochen. Google wird ebenfalls Dienstagabend Zahlen melden, wie auch Juniper Networks, Match, Snap und Mondelez. Am Mittwoch folgen dann Disney und Uber vor dem Opening und nach dem Closing dann eine Ford und Qualcomm. Donnerstag folgen dann Hilton, Honeywell und Eli Lilly und Donnerstagabend Amazon, Expedia, Fortinet, Pinterest. Also diese Woche wird es auch an der Ertragsfront in sich haben. So, zum Schluss noch ein Hinweis auf OpenAI. Sam Altman hat in einem Interview betont, dass man womöglich auf dem falschen Pfad war. Also in anderen Worten, man überlegt jetzt Open Source zu gehen bei den Major-Daten, bei den Programmen, die man hat. Man würde damit also dem Beispiel von DeepSeek aus China folgen. Das könnte die Sorge erneut anfachen, dass die hohen AI-Investitionen in Infrastruktur möglicherweise übertrieben sind. Also der AI-Sektor steht ja auch mit im Fokus. So, jetzt wünsche ich trotz allem einen guten Handelstag heute. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.